ARD.
Am sechsten Spieltag in der Fußball-Bundesliga empfängt die Frankfurter Eintracht den FC Bayern und die Eintracht-Fans können sich darauf freuen, sagt unsere Reporterin Lisa Tellers.
Die Eintracht hat überhaupt gar keinen Druck, kann da ganz befreit in dieses Spiel reingehen.
Borussia Dortmund spielt am Wochenende bei Union Berlin und BVB-Trainer Şahin hofft, dass Karim Adeyemi dabei sein kann, denn ihm haben nicht nur seine Tore gefallen.
Was mir imponiert hat heute war die Arbeit gegen den Ball und das ist auch für Karim die Benchmark gewesen.
Und in der zweiten Liga gibt es am Wochenende das Duell Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV. Und unser Reporter Jörg Tegelhütter sagt, beim HSV hat man gemischte Gefühle.
Also ich würde die Stimmung rund um den HSV als vorfreudig angespannt bezeichnen.
Das alles besprechen wir im Sportschau-Bundesliga-Update. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei der frischen Folge Fußball, der Ausblick auf das nächste Bundesliga-Wochenende. Heute am Start Jens Wahlbrot.
Hi Tobi.
Grüß dich. Mein Name ist Tobi Schäfer. Der sechste Spieltag in der Bundesliga steht an. Und wir haben schon wieder so ein Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Wir haben vergangenes Wochenende.
Ich dachte, du meinst, wir haben schon wieder Länderspielpause.
Danach erst. Danach haben wir eine Pause. Und reden wir doch direkt mal über sicherlich die interessanteste Partie vom Wochenende. Eintracht Frankfurt gegen den FC Bayern am Sonntag um 17.30 Uhr. Die Frankfurter Eintracht mit 4 Siegen in Folge. Da musste man zuletzt ja auch erstmal zweimal hingucken, dass die auf einmal Zweiter sind.
Ja. Aber also hat dich das sehr überrascht. Ich habe am Anfang der Saison gedacht, okay, das ist so ein mit diesem talentierten Kader irgendwie schon auch ein Geheimtipp-Kandidat. Und dass die jetzt so durchgestartet sind, hat mit Sicherheit auch ein bisschen damit zu tun, dass ihnen so ein paar Spiele auch entgegengekommen sind nach dem Auftakt gegen Dortmund. Die haben jetzt auf jeden Fall einen guten Flow und Selbstvertrauen, mit dem sie ins Bayern-Spiel gehen können und auch gar nicht so hoffnungslos sein können, finde ich.
Die Eintracht kann also Tabellenführer werden. Als Frankfurt das letzte Mal zum jetzigen Saisonzeitpunkt Tabellenführer war natürlich wer Trainer?
Armin Fee natürlich.
Nein, das war natürlich Klaus Toppmöller.
Was?
Also der Vater des aktuellen Trainers, Dino Toppmöller. Er hat damals den Satz geprägt, bye-bye Bayern. Kannst du dich erinnern oder bist du zu jung?
Dafür bin ich tatsächlich ein bisschen zu jung. Das war 92 in dem Jahr.
Irgendwann Anfang der 90er.
Nee, das stimmt nicht, da war Steppi. 92 war Stepanovic.
Und danach kam aber Toppmöller.
Danach kam Toppi, genau. Ach, da waren die nochmal Tabellenführer.
Und Wahnsinn. Jetzt gucken wir aber nochmal ins Hier und Jetzt und gucken mal auf den Sonntag. Unsere Reporterin Lisa Tellers erzählt mal, wie groß ist denn aktuell der Hype bei Eintracht Frankfurt?
Also hier in Frankfurt geht das sowieso ganz schnell mit Euphorie, aber auch mit Frust. Da gibt's gefühlt nichts dazwischen. Und gerade ist der Hype einfach da und das natürlich auch zu Recht. Ich meine, mit einem Sieg könnte Eintracht Frankfurt zum ersten Mal in diesem Jahrtausend Bundesliga-Tabellenführer sein. Und das ist natürlich eine tolle Momentaufnahme. Das dürfen und das können auch die Fans genießen und besingen das ja auch im Stadion mit Meisterschaftsgesängen. Und trotzdem wissen alle, der Respekt ist schon da vor Bayern München. Die sind gerade einfach richtig gut drauf. Und trotzdem gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Hoffnung. Gucken wir uns nochmal das letzte Heimspiel der Eintracht gegen die Bayern an, 5:1 gewonnen. Das hätte vielleicht so in der Höhe auch niemand erwartet. Und genau daran muss man sich dann auch ein Stück weit erinnern und einfach ja das als Bonusspiel sehen. Die Eintracht hat überhaupt gar keinen Druck, kann da ganz befreit in dieses Spiel reingehen und diese Leichtigkeit, die sie haben, einfach im Moment nutzen. Das kann den Bayern dann auch wirklich richtig wehtun. Vor allen Dingen die von Ekitike und Marmoush. Ich meine, die sind an 17 von 18 Treffern beteiligt gewesen. Und ich glaube, auch die können der Bayern-Defensive richtig Probleme machen. Und wenn sie mit Mut und Leichtigkeit in dieses Spiel gehen, glaube ich, hat Eintracht Frankfurt wirklich eine Chance gegen die Bayern.
Lisa spricht sie nochmal an, den Paradesturm. Eintracht Frankfurt hat ja mit Omar Marmoush den Führenden der Torjägerliste aktuell, dazu Ekitike. Also das ist schon ein tolles Duo.
Ja, und beide haben halt auch mehr Dribblings gewonnen als Musiala. Ne? Also ich meine, Musiala besticht ja total in dieser Saison bisher durch seine starken Dribblings und dadurch, dass er halt dadurch immer 2-3 Gegenspieler eigentlich auf einmal aussteigen lässt. Aber sie haben beide, jeder für sich genommen, hat mehr Dribblings gewonnen als Musiala und das sagt sehr viel darüber aus, wie die gerade drauf sind.
Wobei ich glaube, das Spiel wird nicht darüber entschieden, wer die bessere Offensive hat, sondern auch da, wer ist halt hinten stabiler. Bei den Bayern altbekannte Probleme, die so langsam behoben werden und bei Frankfurt sehe ich aber eigentlich auch eine sehr starke Abwehr, die sehr eingespielt ist. Niemand lässt weniger Großchancen zu als die Eintracht. Aber jetzt natürlich zum ersten Mal eine krasse Prüfung, weil du hast vorhin auch die bisherigen Gegner der Eintracht angesprochen. Das waren gut Dortmund, da haben sie aber ganz gut ausgesehen eigentlich. Dann Hoffenheim, Gladbach, Wolfsburg und Kiel. Also war jetzt noch nicht so der ganz große Prüfstein, der jetzt aber kommt mit den Bayern.
Wobei sie gegen Kiel halt auch 2 Gegentore kassiert haben. Ne? Also das hat jetzt nicht zwingend was mit der Abwehr an sich zu tun. Es waren ja Standardsituationen, aber die wirkten in dem Spiel schon auch hier und da ungewohnt anfällig. Also das erste Spiel gegen Dortmund habe ich im Stadion ja gesehen. Und da habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie das Bollwerk. Mehr Bollwerk geht nicht. Es lag natürlich dann, wie sich jetzt rausgestellt hat, auch ein bisschen daran, dass der BVB halt einfach ein bisschen ideenlos im Spiel nach vorn war. Trotzdem ist das eine Challenge für die Bayern, bin ich sicher. Und die Eintracht ist halt, wenn sie sich hinten reinstellen kann, im Wohlfühlmodus. Das darf man ja nicht unterschätzen. Ne? Das ist ja eigentlich das, was sie geil finden. Und die tun sich ja eher ein bisschen schwer damit, wenn sie das Spiel machen müssen. Das wird ihnen ja auf keinen Fall passieren.
Ja, und zuletzt haben sich die Bayern ja auch an Leverkusen ein bisschen die Zähne ausgebissen, die auch sehr defensiv agiert haben. Vielleicht erwartet sie jetzt gegen Frankfurt genau das Gleiche, obwohl Frankfurt das Heimspiel hat. Das ist ja auch dann immer noch ein bisschen was anderes. Mhm. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, wir reden immer noch über den FC Bayern, der wirklich in herausragender Form ist. Das haben wir jetzt immer gesehen. Sie hatten zuletzt so viele Spielanteile wie unter Guardiola. 65%, das ist ganz schön viel. Und also das wird für die Eintracht ein Riesenbrocken, aber eben wie gesagt mit dem Heimvorteil kann es sein, dass sie vielleicht da einen Punkt holen. Mit der Leichtigkeit und Euphorie, die Lisa genannt hat, vorstellbar.
Ja, aber das große Plus der Bayern ist halt diese Variabilität, die, also was besonders ist, die Bayern haben ja auch extrem hohe Laufwerte und sie laufen vor allem viel, wenn sie den Ball haben. Das spricht dann dafür, und das sieht man ja auch, dass sie extrem viel die Positionen wechseln und damit ja eigentlich jede gegnerische Abwehr, jeden Block auseinanderreißen können. Und das ist bei den Leverkusenern, die haben es halt irgendwie geschafft, die aus dem Strafraum rauszuhalten. Aber das ist für die Frankfurter natürlich auch schon richtig heftig. Also natürlich sind die Bayern Heimspiel und Flow bei der Eintracht hin oder her sind der Favorit in diesem Match. Das muss man ganz klar so sagen.
Also Sonntag 17:30 Frankfurt gegen die Bayern. Wir springen auf den Samstag am Bundesliga-Wochenende. Da gibt es dann unter anderem Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Der BVB ist noch ohne Auswärtssieg, hat auswärts nur ein Tor geschossen und halb so viele Torschüsse abgegeben wie zu Hause. Also zu Hause hat es ordentlich gerappelt dagegen. Ne? Da gab es jetzt zuletzt die 4 Tore gegen Bochum, dann in der Champions League.
7 Stück
gegen Celtic. Deswegen dann auch die Frage an BVB-Trainer Nuri Sahin. Hat er mit dieser Formation zuletzt jetzt auch in der Champions League, also mit Adeyemi und Gittens auf den Außen, mit Brandt und dann Guirassy vorne natürlich im Sturm, hat er so seine quasi fixe Startelf-Sturm-Formation? Und das hat er gesagt.
Nein, dafür ist unser Kader auch in der Breite sehr, sehr gut besetzt mit den Offensivspielern, die wir haben. Jeder Einzelne ist wichtig. Klar, die Jungs haben das in den letzten beiden Spielen sehr, sehr gut gemacht, offensiv. Viele Tore geschossen, wie sie es auch erwähnt haben. Aber nochmal, für mich war einfach wichtig zu sehen, und da komme ich auf halt diese Entwicklung oder diesen Prozess, das, was wir in Stuttgart nicht geschafft haben, die Momente zu finden, immer wieder rauszupressen, die Intensität. Und das haben die Jungs heute sehr, sehr gut gemacht. Und darüber bin ich umso mehr glücklicher als die Tore, die wir geschossen haben.
Nuri Sahin lobt die Defensivarbeit. Siehst du da eine Entwicklung im Vergleich zu jetzt wirklich mal Bochum zum Beispiel? Stuttgart müssen wir vielleicht gar nicht drüber reden. In Bochum war es auch ein bisschen problematisch in der Restverteidigung und in der Abstimmung hinten.
Ja, aber sie haben ja gegen Celtic auch gegen einen wirklich offensiv eher plumpen Gegner ein Gegentor kassiert. Natürlich irgendwie kann man immer sagen, Verkettung unglücklicher Umstände, aber sie sind halt nicht ohne Gegentor geblieben. Und natürlich war das Pressing gut. Das war in der zweiten Halbzeit gegen Bochum auch schon deutlich besser. Aber wenn das wirklich dein Mantra ist, was die Verteidigung angeht, dann musst du es auch insgesamt mutiger spielen. Also das habe ich jetzt gegen Celtic zum Beispiel schon gesehen. Aber dann musste auch in der Bundesliga mit mehr Mut von Anfang an spielen, auch mit ganz hohen Flügelverteidigern zum Beispiel, die versuchen mit zu pressen und Druck zu machen auf den Gegner, um den Ball direkt wieder zu gewinnen. Dann hältst du ihn von der Kette fern. Das gelingt in Bayern ja so gut. Ne? Hat man ja auch gegen Leverkusen gesehen. Ich glaube, ein Torschuss aus 70 Metern oder so. Aber das hat Dortmund halt nicht hingekriegt. Wenn die das so spielen wollen, wie Sahin jetzt sagt, dann müssen sie es konsequent durchziehen. Das habe ich halt noch nicht gesehen. Oder hast du es gesehen?
Ich würde gerne mal einen aus der Abwehrkette rausnehmen, beziehungsweise ansprechen. Waldemar Anton, wie siehst du den? Er ist ja jetzt neu dazugekommen dann im Sommer. Ist ein Top-2-Kämpfer, ohne Zweifel. Aber hat zum Beispiel beim BVB läuft die zweitmeisten Kilometer. Mhm. Für einen Innenverteidiger ist es ja auch eher ungewöhnlich. Und gegen Bochum hat er nicht seine beste Partie gehabt. Braucht er noch so ein bisschen, um warm zu werden im BVB?
Ja, es ist halt auch ein bisschen eine Frage der Aufteilung. Ne? Also er war zum Beispiel in Stuttgart ja immer der Anker-Innenverteidiger, wenn es um den Spielaufbau ging, als er dort noch war. Und jetzt hat diese Rolle eher Süle, manchmal auch Schlotterbeck, Anton bisher eigentlich noch nicht gehabt. Und das verändert sein Spiel natürlich, weil er dann in so einem Duo eher wahrscheinlich für die rustikalere Arbeit manchmal ein bisschen zuständig ist. Das kann halt dazu führen, also das dafür würde auch sprechen, dass er mehr laufen muss, als er vorher gelaufen ist. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass er so ein bisschen noch mit der Rolle fremdelt. Mhm. Also das ist halt, das ist diese Konstellation, das ist ja immer das Thema bei einer Innenverteidigung, das ist ja so ein sensibles Gemisch, was da eine Rolle spielt und das muss sich natürlich dann auch manchmal über mehrere Wochen erst finden.
Nächste Partie, Leverkusen gegen Holstein Kiel. Holstein Kiel kommt als Aufsteiger in der Liga ein bisschen unter die Räder, also es macht schon irgendwie Spaß, denen zuzugucken. Das ist jetzt nicht unattraktiv, haben viele Großchancen, viele gefährliche Flanken, aber defensiv einfach zu schwach und da muss man, wenn sie jetzt nach Leverkusen müssen, ja wirklich ein bisschen Angst haben, oder?
Ja, kann man so sehen.
Weil Leverkusen auch einfach bockstark jetzt wieder ist.
Ja, also in der vergangenen Woche gegen die Bayern haben sie sich da schon auch irgendwie ins Ziel gezittert und ich habe so den Eindruck, auch wenn ich so jetzt angucke, wie Xabi Alonso das Champions-League-Spiel eingeordnet hat, es geht da jetzt erstmal darum, die Stabilität wiederherzustellen. So, da kann natürlich ein dominantes Spiel gegen Kiel ein Schritt in diese Richtung sein.
Kannst ja keinen größeren Gegensatz haben als zwischen Kiel und den Bayern.
Ich sag ja auch nicht.
Und das Spiel bei den Bayern hat ja gezeigt, dass sie eben auch anders können, dass sie eben auch mal eben auf die Defensive setzen.
Ja,
können.
Das stimmt. Aber wenn du jetzt, also das ist einfach nicht diese Leichtigkeit da, wie zum Beispiel in der vergangenen Saison zum vergleichbaren Zeitpunkt, wo sie Darmstadt irgendwie 5-0 aus dem Stadion geschossen haben. Darauf will ich hinaus. Ich glaube, es geht darum, dass Leverkusen sich erstmal diese Leichtigkeit zurückholen muss.
Ja, die kannst du ja auch als amtierender Meister gar nicht haben. Da hast du ja automatisch diesen Rucksack des Titelverteidigers. Das wird sich auch nicht wiederherstellen lassen.
Wir haben auch drüber gesprochen, in der Champions League wirken sie auf mich solider. Vielleicht ist der Fokus
Weil
dann
da. Da sind sie nämlich immer noch der, sag ich jetzt mal, Newcomer. Da sind vielleicht der Titelverteidiger.
Vielleicht ist auch beim einen oder anderen Spieler vielleicht auch der Reiz etwas größer als ein Bundesligaspiel gegen Wolfsburg. Keine Ahnung. Aber gegen Kiel, natürlich müssen sie das gewinnen. Also da brauchen wir uns jetzt keiner Illusion hingeben. Wenn sie das verlieren, das wäre wirklich schon echt eine krasse Überraschung.
Leverkusen ist auch nur 3 Punkte schlechter als in der vergangenen Saison zum jetzigen Zeitpunkt. Ja. Ist nur das Leipzig-Spiel, was dann anders ausging. So, und was haben wir noch am 6. Spieltag? Wir geben euch noch eine kleine Übersicht über die anderen Partien und da beginnt es am Freitagabend mit Augsburg gegen Gladbach.
Ja, Augsburg gegen Gladbach. Da ist, glaube ich, sind die Flügel, die Flanken werden im Fokus stehen, weil beide Teams über die Außenpositionen anfällig sind. Augsburg hat schon 11 Gegentore bekommen über die Flügel und da ist Gladbach natürlich stark. Für Gladbach fällt Honorar halt aus, der Flankenkönig. Und trotzdem, Tim Kleindienst wird jetzt ja auch als Kandidat für die Nationalmannschaft gehandelt. Das, also für mich deswegen Gladbach leicht im Lead, aber das ist schon für beide Teams auch ein bisschen richtungsweisendes Spiel.
Bei Augsburg fehlt Ruben Vargas, der sich verletzt hat und jetzt ein paar Wochen ausfallen wird. Dann haben wir am Samstagnachmittag Werder Bremen gegen Freiburg. Werder will endlich das erste Heimtor der Saison schießen. Und wenn Freiburg gewinnt, hat der SC einen neuen Vereinsrekord in 4 Siege nach 6 Spielen. Das gab es noch nie.
Und bei Bochum gegen Wolfsburg spielen die beiden Teams gegeneinander, die in dieser Saison nach 5 Spieltagen schon 8 Punkte nach Führung verspielt haben. Das ist auch echt kurios, wobei man da dem VfL zugutehalten muss, Wolfsburg, das, also den Wolfsburgern, ne, spielen ja 2 VfLs gegeneinander, dass sie das deutlich schwerere Auftaktprogramm hatten. Auch wenn Bochum es nicht ganz einfach war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt für Wolfsburg eine Art Befreiungsschlag wird in Bochum.
Das Topspiel am Samstagabend 18:30 ist FC St. Pauli gegen Mainz 05. Glaube ich, hat es jetzt so auch noch nicht gegeben, dass das Topspiel ist. St. Pauli hat zuletzt die Abwehr dicht gemacht, 2-mal kein Gegentor bekommen. Mainz aber sehr auswärtsstark, ist noch ungeschlagen, hat 2-mal 3 Tore geschossen. Also mal gucken, was sich da durchsetzt.
Stuttgart gegen Hoffenheim, Überschrift, mach's gut Matarazzo, oder?
Ist zumindest der Trainer, glaube ich, der aktuell am meisten wackelt.
Ja, wäre auch irgendwie eine Geschichte, wenn er gegen seinen Ex-Club, gegen Stuttgart, dann sein letztes Spiel für Hoffenheim hat. Also im Moment deutet für mich zumindest alles darauf hin, dass Stuttgart der Favorit in dem Game ist. Atakan Karasor darf sogar spielen, trotz seiner gelb-roten Karte. Und da hatet natürlich schon wieder halb Schalke, weil Ron Schallenberg, der Schalker in dieser Saison, ja auch schon fälschlicherweise mit gelb-rot vom Platz geschmissen wurde. Und da wurde dem Einspruch der Schalker nicht stattgegeben, anders als jetzt den Stuttgartern. Also Karasor ist dabei gegen Hoffenheim.
Es spricht alles für den VfB, aber Trainer Sebastian Hoeneß hat in seiner VfB-Zeit in 23 Heimspielen nur einmal verloren und das war natürlich gegen Hoffenheim. Oh. Außerdem haben wir noch Heidenheim gegen Leipzig und damit wäre der 6. Spieltag in der Bundesliga dann rund. Und wir gucken in die 2. Liga. Da sind wir schon beim 8. Spieltag. Braunschweig gegen Hannover ist am Sonntag eines der heißesten Derbys im deutschen Fußball. Also da ist immer richtig Dampf unterm Kessel, im Kessel sagt man. Ja. Dann haben wir am Samstagabend Schalke gegen Hertha. Immer noch mit Jakob Fimpel als Schalker Trainer.
Ja.
Der ja aber keine UEFA-Pro-Lizenz besitzt. Das heißt, wenn man ihn weitermachen lassen wollen würde, dann würde das ein bisschen Geld kosten, das Schalke notorisch nicht hat. Ja. Fernando Torres war jetzt ein neuer Trainerkandidat, der ist aber wohl auch nicht
mehr. Endlich mal Spanier.
Also man tut sich, glaube ich, noch ein bisschen schwer, aber die Länderspielpause ist ja dann eine Gelegenheit, um vielleicht einen neuen Trainer zu präsentieren.
Ja, aber also das ist natürlich jetzt schon auch ein nicht ganz unbedeutendes Spiel für beide Mannschaften, ne? Weil auch bei der Hertha ist ja nach der 1-4-Packung gegen Elversberg zu Hause jetzt die Stimmung nicht so richtig gut. Und wenn Schalke gewinnt gegen Hertha, dann sind die auch immer punktgleich. Ne? Das darfst du an der Stelle auch nicht vergessen.
Ja, aber inhaltlich muss man natürlich genau hingucken. Das Spiel in Münster am vergangenen Wochenende, das kann Schalke eigentlich nicht gewinnen. Und wahrscheinlich werden sie dann schon auf der Trainerposition was machen. Es kommt ein bisschen darauf an, was der Ex-Trainer Gerards macht. Wenn der schnell einen neuen Verein findet, ist er von der Payroll. Dann hast du ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und der ist ja möglicherweise wirklich demnächst dann schon wieder bei einem neuen Verein.
Es gibt Gerüchte, dass er in Anderlecht möglicherweise verpflichtet wird.
Dann haben wir noch ein anderes sehr, sehr interessantes Spiel in der zweiten Liga. Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV. Das ist am Sonntagmittag um 13.30 Uhr. Gratisspiel in Düsseldorf. Ja. Es ist Erster gegen Sechster. Fortuna Düsseldorf natürlich aktuell das beste Team der Liga mit 5 Siegen und 2 Unentschieden. Ist die Fortuna so gut wie noch nie in der Vereinsgeschichte in irgendeiner Profiliga. Mhm. Also das ist jetzt aktuell wieder klar Aufstiegskurs. Der HSV hatte übrigens zum jetzigen Zeitpunkt nie weniger Punkte in Liga 2. Aber gut, HSV kann auf 2 Punkte an Düsseldorf rankommen. Und wir hören erstmal unseren Reporter Jörg Tegelhütter. Wie ist denn die Stimmung aktuell beim Hamburger Sportverein?
Also ich würde die Stimmung rund um den HSV als vorfreudig angespannt bezeichnen. Die Fans haben auf jeden Fall richtig Bock auf dieses Gratisspiel. Es könnte gut sein, dass so wie in den Vorjahren mehr als 10.000 Hamburger sich auf den Weg nach Düsseldorf machen. Sportlich ist das natürlich aber eine ganz harte Nummer aus Hamburger Sicht. Denn die Fortuna ist ja ungeschlagen Tabellenführer und der HSV schwächelt. Wie zuletzt beim 2:2 gegen Paderborn. Und das Horrorszenario vieler Fans, das geht jetzt so. Die Hamburger gewinnen nicht in Düsseldorf, sondern verlieren da, gehen dann mit viel Unruhe in die Länderspielpause und schaffen es auch danach gegen Magdeburg nicht 3 Punkte zu holen. Dann wäre der Kontakt zu den vorderen Plätzen erstmal abgerissen und der HSV wäre schon vor der, ich sag mal, obligatorischen Märzdelle, der HSV schwächelt ja immer im Frühjahr, nur noch besseres Mittelmaß. Das wissen natürlich auch die Verantwortlichen und deswegen hat Sportvorstand Stefan Kunz auch mehr Überzeugung und mehr Mut von der Mannschaft gefordert. Für mich ist das ein erster ziemlich deutlicher Hinweis in Richtung des Trainers, in Richtung Steffen Baumgart.
Ja, Steffen Baumgart war jetzt ja auch schon ganz schön lange beim HSV. Also.
Für den HSV, ja. Wir haben euch übrigens auch mal gefragt, in der Abstimmung im Fußballkanal bei YouTube von der Sportschau, wer gewinnt denn dieses, ja, Topspiel ist es dann ja schon, also Fortuna Düsseldorf gegen den Hamburger SV. 52% von euch sagen, Düsseldorf wird das Spiel gewinnen, 33% glauben an den HSV, 15% glauben an eine Punkteteilung. Mhm. Wozu gehörst du?
Ich glaube tatsächlich in diesem Fall auch an die Fortuna. Wobei der HSV in den vergangenen Jahren ja eigentlich in diesen Topspielen immer ganz gut war und eigentlich performt hat. Es waren ja immer eher die kleineren Gegner, die Probleme gemacht haben. Aber diese Düsseldorfer sind einfach so ultra stabil und souverän auch in den Topspielen gewesen. Hertha souverän geschlagen, Hannover souverän geschlagen, gegen KSC nicht verloren, gegen FC nicht verloren.
Und erarbeiten sich auch so ein bisschen dieses Glück, dann Last Minute immer irgendwie auch noch entscheidende Tore
zu
machen.
Ja, das und das ist halt einfach, sie sind die beste Abwehr, sie haben eine unglaubliche Stabilität in ihrer Mannschaft und das wird sich am Ende halt durchsetzen. Gerade gegen so einen Hauruck-Fußball wie den halt der HSV unter Baumgart spielt, weil es halt Baumgart-Fußball ist. So, und deswegen bin ich da auf Seiten derjenigen, die sagen, jo, Düsseldorf wird das gewinnen.
Könnt ihr in voller Länge hören, live und in voller Länge am Sonntag. Genauso wie alle anderen Partien der zweiten und der ersten Liga natürlich auch. Das geht bei uns in der Sportschau-App oder auf sportschau.de.
Ja, genau. Und auch in der ARD-Audiothek. Und dort könnt ihr auch generell mal vorbeischauen, wenn ihr gute Sport-Podcasts zum Beispiel sucht. Auch zum Beispiel das Bundesliga-Update könnt ihr auch in der ARD-Audiothek hören. Da gibt es das komplette Portfolio der Sportschau. Alle Titel, die wir haben, alle Podcasts und natürlich auch unsere Livestreams findet ihr auch in der Audiothek. Ladet euch die App oder geht einfach mal rauf und schaut mal vorbei. Ist eine Empfehlung, dort mal zu stöbern.
Und sehen könnt ihr das Update natürlich auch, ne? Falls ihr das noch nicht wusstet. Und es gibt es ja bei YouTube und bei Spotify dann als Video. So, Werbeblock zu Ende, Folge zu Ende. Vielen Dank. Hört dann wieder rein am kommenden Montag. Da gibt es dann die Nachbetrachtung des Bundesliga-Wochenendes.
Genau, seid dabei.
Schöne Woche noch.
Tschüss.